guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 8. Juni 2026. Der Arbeitskampf an Unikliniken eskaliert. Verdi zu den aktuellen Streiks. Sie werden die vielen Skandale unbeschadet überstehen. Eine Einschätzung zum AfD-Landesparteitag in Heidenheim. Queerfeindlichkeit tötet an der Mosel, der Mord am 19-jährigen Noam in Metz. Und damit nicht mehr mit Handylicht operiert werden muss und für vieles mehr, der 9. Freiburger Hilfskonvoi in die Ukraine. Das sind die Themen dieser Stunde.
To my house, set him down at my table, gave him all food I was able.
Streik an den Unikliniken, aber die Arbeitgeber reagieren nicht mit einem Angebot, sondern mit Drohungen und der Kündigung eines jahrzehntealten Schutzvertrags für Beschäftigte. Die Gewerkschaft Verdi spricht von einem massiven Angriff auf soziale Rechte in den Kliniken. Was da gerade eskaliert, betrifft nicht nur Pflegekräfte und Klinikpersonal, sondern die Frage, wie weit Krankenhäuser inzwischen nach wirtschaftlicher Logik funktionieren. Darüber haben wir mit der Gewerkschaftssekretärin Franziska Pfab von Verdi Bezirk Südbaden-Schwarzwald gesprochen.
Wenn Arbeitgeberinnen auf einen eintägigen Warnstreik direkt mit Kündigung und mit der Drohung reagieren, es würde sich negativ auf das Tarifergebnis auswirken. Was macht das aus Sicht von Verdi mit den Beschäftigten in den Kliniken?
Also ich glaube, die meisten Beschäftigten waren auf jeden Fall sehr schockiert. Wir hatten letzte Woche auch eine außerordentliche Personalversammlung. Da waren 450 Kolleginnen vor Ort und die haben da auf jeden Fall sehr deutlich auch nochmal ihren Unmut gemacht. Teilweise sind die Beschäftigten auch wütend, weil sie genau das deutlich als einen Angriff auch verstehen auf ihr Streikrecht. Und das kann gerade ja bei einem öffentlichen Arbeitgeber eigentlich überhaupt nicht sein.
Der Schutzvertrag, den die Arbeitgeberinnen jetzt gekündigt haben, soll ja eigentlich die Beschäftigten bei Personalabbau absichern. Warum trifft die Kündigung gerade dieses Jahr seit vielen Jahrzehnten bestehenden Vertrags viele der Beschäftigten so zentral?
Ich glaube, man muss dazu sagen, dieser Tarifvertrag, der würde auch nicht verhindern, dass Beschäftigte gekündigt werden können, sondern der stellt sicher, dass, falls es zu so Maßnahmen kommt, dass sozusagen möglichst in dem Sinne, wo es eben geht, sozialverträglich passiert. Das heißt, das Signal, was die Arbeitgeber gerade an die Beschäftigten senden, ist, wir wollen euch kündigen und das wollen wir nicht sozialverträglich machen. Und das löst natürlich in der Belegschaft, die jeden Tag über ihre eigenen Grenzen geht, um irgendwie dieses Gesundheitswesen am Laufen zu halten, natürlich große Empörung aus.
Sie sprechen jetzt über die Grenzen gehen. Immer mehr Druck ist zu spüren im Arbeitsalltag, zugleich auch immer weniger Personal. Scheinbar geht es primär darum zu sparen. Hat sich vor diesem Hintergrund die Stimmung Ihrer Ansicht nach in den Krankenhäusern in den letzten Jahren verändert?
Ich glaube, es kommt natürlich immer darauf an, wo man auch hinschaut. Die Uniklinik ist natürlich ein besonderes Beispiel, weil eigentlich vor 2 Jahren die Kolleginnen dort wieder Regelungen erkämpft haben durch Tarifverträge, die die Arbeit wieder besser gemacht haben, die Kolleginnen mehr entlastet haben. Und das ist natürlich jetzt krass nach irgendwie diesen erfolgreichen Tarifrunden jetzt zu sehen, die Arbeitgeber wollen die Zeit wieder zurückstellen, sie wollen es wieder schlechter machen. Da fragt man sich natürlich schon, wie kann das sein und warum ist das so? Und viele Beschäftigte fragen sich schon auch, warum lässt uns die Politik in dem Fall so im Stich?
Lass uns das nochmal erst in die Unikliniken gucken oder in die Krankenhäuser. Viele Menschen denken bei Krankenhäusern erstmal an Ärztinnen und Pflegekräfte. Wer arbeitet eigentlich alles in so einer Uniklinik und ist deshalb auch von dem aktuellen Konflikt betroffen?
Also ich glaube, an der Uniklinik finden wir fast jede Berufsgruppe, die es so gibt. Also von der Gärtnerei, den ganzen technischen Berufen, bis hin natürlich auch zum Beispiel zur Reinigung. Wir haben die besondere Situation an der Uniklinik, dass wir einen sogenannten Absenkungstarifvertrag haben, also einen Tarifvertrag, der die Beschäftigten im Servicebereich schlechter stellt. Und die Beschäftigten dort haben im Herbst ihre Tarifrunde und für die war das natürlich nochmal ein besonders hartes Signal, weil es da eben auch schon Indizien gibt, dass bei ihnen besonders eingespart werden soll, was eigentlich ja unvorstellbar ist, weil wenn das Reinigungspersonal nicht mehr ordentlich reinigen kann im Krankenhaus, glaube ich, können wir uns alle vorstellen, was das für ein Problem eigentlich wäre.
Personalkosten sind ja ein besonders hoher Anteil in der Bilanz jedes Krankenhauses. Die Arbeitgeberinnen und deren Verband behaupten ja, das Geld wird knapper, die Krankenhausreform bringt Belastungen, irgendwo muss gespart werden. Aber warum landet dann dieser Spardruck letztendlich fast immer bei den Beschäftigten?
Ja, ich glaube, im Endeffekt ist es ja schon einfach alles eine politische Entscheidung, für was Geld da ist und für was eben nicht. Das diskutieren wir gerade auch ganz offen mit der Belegschaft, weil wir ja alle irgendwie auch merken oder auch in der Zeitung lesen, die Reichen werden immer reicher, aber an denjenigen, die irgendwie arbeiten, an denen soll gerade gespart werden. Das merken wir jetzt mit der Reform zur gesetzlichen Krankenversicherung, zu den Vorschlägen mit der Pflegereform. Und ich glaube, für uns ist da wichtig zu sagen, das ist ja nicht einfach eine Tatsache, dass im Krankenhaus wenig Geld da ist, sondern es ist zum einen eine Verteilungsfrage, auch für was Geld da ist in unserem Gesundheitswesen. Es gibt genügend private Krankenhauskonzerne, die Millionengewinne machen. Und natürlich ist auch die Summe an Geld, die wir als Gesellschaft für unser Gesundheitswesen ausgeben, ist natürlich auch eine politische Frage. Wie die Regierung sich gerade verhält, beantwortet sie leider die Frage ziemlich eindeutig und zieht eben auch nochmal enorme Summen aus dem Gesundheitswesen an Geld raus gerade.
Wenn aber auch außerhalb der Unikliniken große Unsicherheiten herrschen, niedrige Löhne und die Menschen steigende Preise erleben, dann fragen sich manche vielleicht, warum soll ausgerechnet an den Unikliniken jetzt eine deutliche Lohnerhöhung durchgesetzt werden? Was entgegnet Verdi?
Genau, ich glaube, es ist ja auf jeden Fall ein Problem, dass gerade durch die Politik, die durch unsere Regierung gemacht wird, die Spaltung in der arbeitenden Klasse vorangetrieben wird, weil sich genau viele dann diese Fragen stellen, wieso jetzt die einen und nicht wir. Da werden ja auch irgendwie Ideen aufgemacht. Es gibt extrem viele Leute, die über ihre Verhältnisse leben, die nicht genügend arbeiten. Und wir glauben, dass das halt eben eigentlich das Problem ablenkt von dem, was es eigentlich ist. Es ist gerade eine Reichtumsverteilung in unserer Gesellschaft, eine Vermögensverteilung. Das sehen wir ja auch bei der Reform zur gesetzlichen Krankenversicherung. Also die gesetzlich Versicherten sollen jetzt zahlen, nicht die Privatversicherten. Also ich glaube, dass wir da einfach auch gemeinsam als Gesellschaft eine politische Frage uns stellen müssen, wo ist eigentlich das Geld verteilt, und wir nicht sagen können, wir spielen jetzt die Person im Krankenhaus gegen die aus, die gerade in der Abfallwirtschaft arbeitet.
Was fordert denn aktuell Verdi im Rahmen der Tarifauseinandersetzung von den Unikliniken? Können Sie dazu den Hörerinnen vielleicht ein paar griffige Zahlen nennen?
Genau, die Beschäftigten haben ihre Forderungen vor ein paar Monaten aufgestellt. Das sind 7,5% mehr Geld, mindestens 320 Euro, damit gerade die unteren Entgeltgruppen besonders profitieren von einem hoffentlichen Tarifabschluss irgendwann, und mindestens 250 Euro für die Auszubildenden, um eben auch der immer wieder steigenden Inflation endlich entgegenkommen zu können.
Um nochmal so zum Anfang zurückzukommen, Verdi spricht ja von einem Angriff auf das Streikrecht seitens der Arbeitgebenden, und das klingt ja ziemlich grundsätzlich. Haben Sie den Eindruck, dass Beschäftigte im Gesundheitsbereich zwar funktionieren sollen, aber bitte möglichst still und leise und für möglichst wenig Geld und sich schon gar nicht wehren?
Ja, also diesen Eindruck erhalten wir auf jeden Fall gerade auch bei der Uniklinik aktuell. Streiken im Krankenhaus ist natürlich auch ein total sensibler Bereich, und das machen die Beschäftigten nicht einfach so, sondern wir schließen immer auch eine Notdienstvereinbarung ab, damit zum einen das Grundrecht Streik gewahrt werden kann, aber natürlich gleichzeitig die Patientinnenversorgung da, wo sie notwendig ist, auch aufrechterhalten werden kann.
Das heißt Notfälle, Notfälle werden immer behandelt in Unikliniken?
Genau, die werden immer behandelt und es ist ein sehr geregelter Streik, der auch sehr viele Vorarbeit bedarf, was ja auch richtig so ist, dass in so einem großen Krankenhaus die Versorgung einfach gut weiterlaufen kann, da wo sie eben notwendig ist. Und dementsprechend haben wir auch unseren letzten Streiktag mit Bedacht gemacht, das gut abgewägt und dass dann so ein Signal gesendet wird, dieser Tarifvertrag, gerade dieser Tarifvertrag gekündigt wird, das empfinden viele als Drohszenario und das ist was, was total unüblich ist und vielleicht auch zeigt, dass sich gerade in einem politischen Klima, was sich immer weiter nach rechts verändert, auch die Arbeitgeber viel konfliktorientierter werden und eben den Beschäftigten nicht die Hand ausgestreckt haben und gesagt haben, wir machen euch ein Angebot, sondern eben so reagiert haben.
Die nächste Verhandlungsrunde beginnt ja kommende Woche am 17. Juni. Wenn die ArbeitgeberInnen bei ihrem Kurs bleiben, rechnen Sie seitens Verdi mit einer weiteren Eskalation der Auseinandersetzungen?
Also was auf jeden Fall schon klar ist, dass wir in den Tagen davor, Montag, Dienstag, streiken werden. Das ist unter den Beschäftigten gerade ein eindeutiges Zeichen gewesen, dass sie eben sagen, sie wollen sich eben nicht einschüchtern lassen. Sie streiken jetzt eben für ihre Forderungen, aber auch mit der Forderung eigentlich nach Respekt vor den eigenen Arbeitsbedingungen. Und wenn am 17. die Arbeitgeber sich nicht bewegen, dann werden wir uns wieder mit den Beschäftigten zusammensetzen und weiter überlegen, wie der Druck noch steigen kann.
Zum Schluss gefragt, Frau Pfab, wenn Beschäftigte in Krankenhäusern heute um Schutz vor Stellenabbau und auch um Entlastung und oftmals ja auch überhaupt um Respekt der Anerkennung für ihre Arbeit kämpfen müssen, was sagt das über den Zustand dieses Gesundheitssystems aus? Was muss sich grundlegend ändern?
Also grundlegend müsste sich eigentlich ändern, dass wieder die Menschen, sowohl die Patientinnen als auch die Beschäftigten im Vordergrund stehen. Das ist aktuell nicht so. Unser Gesundheitswesen ist profitorientiert. Das ist, glaube ich, die große Ursache für ganz viel Misere auch in diesem Gesundheitswesen. Das müsste sich grundsätzlich ändern. Und das ist auch was, was wir bei unseren Streiks auch immer weiter thematisieren werden.
I was trying to take my gal from me. Do you call that a buddy? When could that be your buddy? I'm gonna shoot my buddy. He's such a dirty guy.
Am vergangenen Samstag, den 6. Juni, fand im Kongresszentrum in Heidenheim an der Brenz der Landesparteitag der AfD in Baden-Württemberg statt. Über die Hintergründe zum Parteitag der extrem rechten Partei, zum Finanzskandal des Stuttgarter Kreisverbands, zum antifaschistischen Gegenprotest und zuallererst zur Frage, weswegen der Parteitag so überraschend kurz über die Bühne ging, sprach Radio Dreieckland mit dem freien Journalisten und Bildungsreferenten zur extremen Rechten Lucius Teitelbaum.
Die AfD-Delegierten, es war ja ein Delegiertenparteitag, waren selber überrascht, dass er bloß 6 Stunden gedauert hat. Und das hat einfach den Grund, dass es halt keine großen Streitereien, keine irgendwie zwei gleich ungefähr gleich große Lager mehr seit 2024 gibt. Es hat sich ein Lager durchgesetzt und da ist jetzt die Maschinerie sehr gut geölt und auch, dass man auf Delegiertenparteitage umgestiegen ist. Also früher waren die Parteitage in Baden-Württemberg und ich glaube auch in Bayern mit zuletzt noch, als letzte Landesverbände waren Mitgliederparteitage und das war immer so ein bisschen ein unkalkulierbarer Faktor, dass da halt quasi Leute hingekommen sind und vielleicht auch Anträge gestellt haben oder sich dann auch zu Wahlen sehr aussichtslos aufstellen lassen haben. Das hat halt eben halt auch nochmal die Länge verstärkt. Und dann konnten auch, also da konnte man auch besser streiten sozusagen. Und das hat alles nicht stattgefunden. Und da ist man halt in 6 Stunden durch gewesen.
Im Stuttgarter Kreisverband kriselt es ja in den vergangenen Monaten, was auch bundesweit medial beachtet wurde. Darauf kommen wir später auch zu sprechen. Aber abseits diesem Punkt, was wurde besprochen und beschlossen auf dem Landesparteitag?
Genau, also es gab keinen Livestream, von daher weiß ich jetzt nicht alle Punkte. Es wurde halt der Landesvorstand neu gewählt, es wurde das Landesschiedsgericht gewählt und die Konventsdelegierten wurden gewählt. Es gab auch in den Berichten von AfD-Delegierten, die teilgenommen haben, gab es auch die Erwähnung, dass man halt Satzungsänderungen beschlossen habe, aber da weiß ich leider überhaupt nichts über die Details. Ansonsten hat man sich sicherlich auch so ein Stück weit selber gefeiert, also was auf mehreren oder in mehreren Social-Media-Posts auch nochmal sichtbar war, ist, dass der AfD-Landesverband jetzt 9000 Mitglieder hat. Also da gab es neben dem quasi, dass man jetzt ja auch die stärkste Oppositionsfraktion ist in Baden-Württemberg mit 35 Abgeordneten, war es auch so, dass man halt nochmal gefeiert hat, dass man halt einen Anstieg an Mitgliedern hat. Inzwischen, wie gesagt, laut eigener Auskunft 9000 Mitglieder.
Was ja auch Mitglieder und Parteifunktionäre nach außen kommuniziert haben, ist, dass der Vorsitz gewählt wurde und bestätigt wurde, Markus Frohnmeier mit 91%, was ja ziemlich hoch ist, die Zustimmung mit 91%, und Emil Senze, der zweite Landesvorsitzende, mit vergleichbar schlechten Ergebnissen, und zwar nur 74% in seinem Amt bestätigt wurde. Was denkst du, woran liegt diese Divergenz?
Das ist schwierig zu sagen. Also Markus Frohnmeier hat sicherlich mehr Charisma, ist auch mehr sichtbar, ist ja tatsächlich auch bundesweit und oder weltweit unterwegs. Also er hat ja diese bekannten USA-Reisen gemacht, aber er war zuletzt auch bei dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg, wo er sich mit irgendjemandem von Gazprom getroffen hat und so weiter. Also der macht so eine Nebenaußenpolitik und ist da sicherlich nochmal deutlicher sichtbar. Populärer war ja auch der Ministerpräsidentenkandidat bei den vorangegangenen Landtagswahlen. Ob es jetzt irgendwie eine parteiinterne spezifische Kritik an Senze gibt, das wäre mir unbekannt. Also gibt sicherlich Leute, die ihn nicht gut finden, aber jetzt so ganz spezifisch, ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen, Markus Frohnmeier ist halt das Zugpferd und auf den können sich anscheinend die meisten Delegierten einigen, dass es auch was damit zu tun hat. Aber es ist spekulativ. Also ne, vielleicht hat auch Senze irgendwie, gibt es Kritik, die mir unbekannt ist, und er hat deswegen vergleichsweise schlecht abgeschnitten.
Du recherchierst ja sehr eifrig zu Extremrechten und speziell zur AfD und schaust dir da diverse Social-Media-Kanäle an. Kannst du was sagen, weil es ja häufig in Diskussionen, ob und wie die AfD der extremen Rechten zuzuordnen ist. Jetzt die Einstufung durch den Verfassungsschutz ist ja, da ist noch die gerichtliche Entscheidung steht noch aus. Was kannst du aber sagen von dem, was aus dem Landesparteitag rausgedrungen ist? Zeigte sich die Ideologie und die Position der AfD als extrem rechte Partei? Wenn ja, wie?
Also ich meine, das Personal ist ja klar und ist auch entsprechend aufgefallen. Die AfD ist für mich eine extrem rechte Partei mit einem offen faschistischen Flügel. Also die Leute, die sich sehr stark an Höcke orientieren und an dieser neurechten Ideologie, die unter anderem in Schnellroda produziert wird. Wenn man jetzt so sich quasi anschaut, keine Ahnung, da war zum Beispiel Miguel Klaus, der halt Landtagsabgeordneter ist und mit so einem richtig harten Remigrationsthema immer wieder versucht, für sich zu punkten. Er ist Herausgeber des Abschiebekalenders. Und jetzt bei dem Landesparteitag hat er sich auch vor den Gegendemonstrierenden ablichten lassen und macht da halt ein Zeichen, das könnte man jetzt als Taucherzeichen für alles okay interpretieren. So würde er sich, glaube ich, auch ausreden, was aber halt in der extremen Rechten als sogenannter White Power Handzeichen quasi bekannt ist. Also da zeigt sich schon, dass man zumindest mit dieser Doppeldeutigkeit gerne spielt.
Die AfD versucht sich ja auch professionell zu geben und bei solchen Dog Whistles, bei so Chiffren und halboffiziellen, sage ich jetzt mal, Symbolen zeigt sich das dann aber doch, dass was für ein Gedankengut da eigentlich dahinter steckt, wenn man das nicht sofort erkennt. Du hast schon ein bisschen rausblicken lassen, blicken wir auf den Gegenprotest. Was weißt du denn darüber? Ich habe gehört, dass der doch ein bisschen klein ausgefallen ist.
Also ich kenne Leute, die vor Ort waren, mit denen ich mich auch unterhalten habe. Und es gab wohl zwei Demonstrationen. Eine ist relativ früh in Heidenheim am Hauptbahnhof gestartet. Ich glaube, es war auf 8 Uhr hin. Man da losgelaufen. Von der Entfernung her schätze ich mal, dass man so gegen 9 oder so oben war. Und das waren laut einer Teilnehmenden waren das ungefähr 100 Leute. Das ist jetzt nicht so viel. Es gab Unterstützung von auswärts. Es gab den Adenauerbus des Zentrums für politische Schönheit. Der hat ja so eine starke akustische Anlage. Also ich kann mir da gut vorstellen, dass es auch hörbar war, was die da abgespielt haben. Aber 100 Leute ist tatsächlich nicht viel. Es gab noch eine zweite Demo, wo laut Presseberichten 500 Menschen daran teilgenommen haben. Aber man muss schon sagen, also ich meine, bei 400 Delegierten ist das jetzt nicht so viel. Und auch wenn man es vergleicht mit früheren Gegenprotesten, dann ist es eher wenig. Also ja, für Heidenheim, das kann ich jetzt nicht einschätzen, wie da halt sozusagen die Protestkultur ist. Aber gerade die 100 Leute am Anfang. Und man hatte halt auch gesehen bei den Social Media Accounts von AfD-Delegierten, dass sie diesen Gegenprotest halt auch so als Hintergrundkulisse verwendet haben. Und also ich, mein Respekt vor allen, die da quasi so früh aufgestanden sind und an den Gegenprotesten teilgenommen haben. Aber das ist ja sozusagen, das sollte vielleicht ein bisschen zum Überlegen anliegen, wenn man halt irgendwie so unfreiwillig natürlich die Hintergrundkulisse für irgendwelche AfD-Reels und Selfies quasi darstellt, ob man da irgendwie vielleicht auch was ändern muss an der Strategie des Gegenprotests. Aber das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen von außen dahergesagt. Mhm. Also war sicherlich viel Arbeit, die Leute da in den Gegenprotest reingesteckt haben. Also ich glaube auch, dass das gerade so ein bisschen überschattet wird von der großen Mobilisierung nach Erfurt. Da werden sicherlich um einiges mehr Leute da sein. Also das hat ja auch eine andere Relevanz. Es ist ein Bundesparteitag. Noch dazu in Erfurt, wo halt die Höcke-Fraktion sitzt, also die eindeutig der eindeutig faschistische Teil der AfD. Und dann glaube ich, dass es natürlich auch einfach Gewöhnungseffekte gibt. Also da muss man ganz ehrlicherweise sagen, auch wir, obwohl wir das vielleicht stärker thematisieren und vielleicht auch reflektieren, gewöhnen uns an die AfD. Es gibt eine Normalisierung und ich glaube auch, dass es so diese Gegenproteste, sie sind häufig dann doch eher symbolisch. Also sie haben ja keinen Erfolg im Sinne von, man blockiert dauerhaft etwas. Also zum Beispiel in Gießen war ja der Erfolg, dass es so zumindest einige Teilnehmende an der Gründung der AfD-Jugendorganisation sich so ein bisschen verspätet haben. Also das war irgendwie auch ein Erfolg, aber verhindert hat man es jetzt auch nicht. Von daher ist es ja auch so, man geht hin und äußert halt eine Gegenposition, macht die sichtbar. Ich glaube, es gibt so ein bisschen drei Sachen, warum das gut ist. Einmal, um für die Medien auch die Gegenposition sichtbar zu machen, die dann wieder an quasi transportieren an ihr Publikum. Dann ist es auch so für Leute, die vielleicht nicht organisiert sind, dass sie die Möglichkeit haben, sich so einer Gegenposition gegen die AfD eben anzuschließen. Also einfach normale BürgerInnen, die dann vor allen Dingen, glaube ich, bei der zweiten Demo teilgenommen haben. Und dann hat es auch ein bisschen eine Vernetzungsfunktion, also dass man halt Leute vielleicht aus anderen Städten kennt, die anspricht und sagt, ah ja, okay. Oder auch in kleinen Orten kann es auch sein, dass es dann überhaupt sichtbar wird, ah ja, meine Nachbarin ist auch gegen die AfD, schön, oder meine Bäckerin. Und dann weiß man sozusagen, wer auf meiner Seite steht. Also es hat schon einen Sinn, aber es hat keinen Erfolg im Sinne von, dass es jetzt maßgeblich die AfD-Parteitage in den letzten Jahren sehr erschwert hat oder so. Also zumindest nicht in Baden-Württemberg oder weniger.
Zurück zum Landesparteitag der AfD. Wir haben es vorher angerissen oder ich. Der AfD-Kreisverband Stuttgart steckt in einer, in Anführungsstrichen, Krise. Grund dafür ist, dass der mittlerweile verstorbene Kassenwart Parteisummen von rund 100.000 Euro veruntreut haben soll. Er soll dafür seine Anstellung bei der Technikerkrankenkasse genutzt haben und Kontoauszüge gefälscht. Der Kreisvorstand wurde durch den Landesvorstand abgesetzt. Dies wurde, wenig überraschend, auf dem Landesparteitag bestätigt. Medial wurde über den Fall auch bundesweit berichtet. Wie schätzt du das ein? Wie groß könnte das Einfluss auf das Standing des AfD-Landesverbands oder der AfD-Partei insgesamt haben in der Parteienlandschaft, die sich ja eben versucht, so professionell zu geben und so weiter?
Ja, nicht nur professionell, die versuchen ja immer zu sagen, ja, wir sind anders als die sogenannten Altparteien. Also so ist es ja dann in ihrem Duktus. Ich bin da so ein bisschen skeptisch. Diese diversen Skandale, und die AfD ist ja eine Partei voller Skandale. Selbst wenn man jetzt mal den grundlegenden Skandal rausnimmt, dass es halt eine extrem rechte Partei mit den entsprechenden ideologischen Ausrichtungen ist, gibt es ja diverse Spendenskandale, Leute, die durch Kriminalität oder Gewalt sogar aufgefallen ist. Also ein AfD-Lokalfunktionär in Stuttgart, der vorbestraft ist, weil er jemand anders einen Teil seines Ohres abgebissen hat, etc. Das schadet der AfD langfristig offensichtlich nicht. Also muss man ganz ehrlicherweise so sagen. Ich glaube, es bringt manchmal sozusagen Probleme in der AfD, also dass das dann halt sozusagen für Ruhe sorgt, dass es bei parteiinternen Auseinandersetzungen führt. Das hat nicht immer bloß was damit zu tun, dass es um die Sache geht, sondern es gibt eben halt auch Spaltlinien, und dann wird auf beiden Seiten wird halt Material gesammelt. Also ne, manchmal gibt es sogar Leute, die halt anderen Leuten in der AfD zum Beispiel so eine harte neonazistische Ausrichtung oder Vergangenheit vorweisen, aber das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass man irgendwie so grundsätzlich ein inhaltliches Problem hat, sondern man nutzt es einfach als Munition. Also man sammelt Munition. Und jetzt bei dem neuesten Skandal um diese unterschlagenes Geld. Die AfD hat jetzt so ein bisschen diese Linie, wir sind selber Opfer von was. Also wir wurden halt in die Geschädigten und versuchen das auf diesen Kreisschatzmeister abzuwälzen, der natürlich verantwortlicher ist. Man macht sich natürlich auch ein bisschen einfach, weil der verstorben ist. Ne? Toten kann man auch immer alles zuschreiben. Von daher glaube ich, man wird da durchkommen. Auf die Wählergunst wird es, glaube ich, überhaupt keinen Einfluss nehmen. Und jetzt parteiintern, ich meine, der Skandal ist bekannt. Es gab jetzt den Landesparteitag. Frohnmeier wurde mit über 90% wiedergewählt. Von daher gab es da jetzt nichts irgendwie im Sinne von, dass man ihn abgestraft hätte oder sowas. Also man hat darauf reagiert, indem man den Kreisvorstand halt eben rausgenommen hat. Und es gibt, glaube ich, auch ein Parteiausschlussverfahren gegen ein Mitglied der AfD. Aber ansonsten, die AfD wird auch diesen Skandal wie diverse andere ohne größere Probleme überstehen. Also da mache ich mir keine großen Hoffnungen.
Du hast es ja auch angerissen, blicken wir aber nochmal konkreter auf die mediale Berichterstattung über den Landesparteitag. Da könnte dieser Vorfall oder diese Entwicklung da auch Einzug erhalten haben. Im Vorfeld wurde auch über den bürgerlichen Gegenprotest berichtet, dass der aufgrund der Absage des Stadtfests sich quasi mobilisiert hat. Aber ja, wie kritisch war denn die mediale Berichterstattung über den Landesparteitag? Was weißt du darüber?
Also ich habe noch nicht so viel gelesen, gebe ich ehrlich zu. Also das, was ich gelesen habe, war durchaus kritisch. Ja, es ist so ein bisschen die Frage, weil da auch zum Teil diese Skandale, also es gibt noch weitere Skandale, es gibt noch so einen Streit um ein Immobilienerbe der AfD zum Beispiel, ob diese Skandale nicht so ein bisschen groß geschrieben worden sind. Das kann man machen, aber wenn es offensichtlich innerhalb von der AfD nicht so die starken Auswirkungen hat, glaube ich, dass das zum Teil auch die Journalistinnen, die darüber geschrieben haben und da ihren Schwerpunkt gesetzt haben, auch so ein bisschen überschätzt haben, welchen Einfluss das hat. Ansonsten, also soweit ich mich daran erinnere, waren die Sachen, die ich gelesen habe, kritisch gegenüber der AfD. Ja, also da habe ich jetzt nichts zu bemängeln, sage ich mal.
Du hast es vorher schon angerissen, Stichwort Markus Frohnmeier. Abschließend würde ich dich bitten, einen Blick auf ihn zu werfen, quasi. Der war, wie du es schon vorher erwähnt hast, wenige Tage vor dem Landesparteitag auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg in Russland und knüpfte dort Beziehungen zu russischen AkteurInnen. Wie schätzt du die Auswirkungen solcher Russlandreisen ein, die er ja auch im Vorfeld zur Landtagswahl ja bestritten hat, dass da ja gar keine Pläne existieren, regelmäßig nach Russland zu reisen und so weiter. Jedenfalls, wie schätzt du die Auswirkungen solcher Russlandreisen ein, die ja auch von Sicherheitsbehörden und ExpertInnen als Sicherheitsrisiko gewertet werden? Vielleicht aber auch aus antifaschistischer Perspektive.
Also es gab ja auch mal so einen früheren Spiegelartikel, wo aus Geheimdienstpapieren angeblich zitiert oder aus möglichen Geheimdienstpapieren zitiert worden ist, wo er als Abgeordneter unter vollständiger, unter unserer, also aus russischer Perspektive unserer Kontrolle beschrieben worden ist. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch. Also Markus Frohnmeier ist vor allen Dingen eins, ein deutscher Nationalist. Und das betont er auch und sagt halt immer so, naja, er macht halt das, was halt für Deutschland gut ist. Er hat ja jetzt auch sozusagen seine Westkontakte ausgebaut. Also es ist nicht nur quasi zu Putins Regime hin, sondern auch zu eben halt den Trump-Republikanern, mit denen er sich trifft. Also von daher ist er jetzt ausgewogener als früher, wo halt diese Ostkontakte überwogen haben oder er nur diese Ostkontakte gehabt hat. Und jetzt ist ihm, also er würde das immer so ein bisschen begründen, hey, ich gehe da halt hin aus quasi deutschem Interesse und er macht so eine Nebenaußenpolitik. Das macht er sicherlich auch, um nochmal Aufmerksamkeit zu bekommen, weil er ist ja eigentlich bloß einer von mehreren hundert Bundestagsabgeordneten. Aber er macht jetzt diese Reisen und wird zumindest in Russland, USA bin ich mir nicht ganz so sicher, so ein bisschen wie so ein Staatsgast behandelt. Also da wird er ja auch sicherlich aufgewertet, mutig gut für sein Ego. Er hat ja übrigens auch bei einer von diesen Russlandreisen seine spätere Frau kennengelernt, die selber russische Staatsbürgerin ist. Und ob da jetzt ein quasi halt Sicherheitsproblem besteht, also ich glaube nicht, dass er da jetzt irgendwie so Geheimnisse verrät. Das ist ja auch, also so ein bisschen ist das ja eine Linie von der CDU, die so ein bisschen versucht, die AfD als so, das sind keine echten Patrioten, zu brandmarken. Das ist jetzt für mich als kritischen Menschen ist das ja keine Argumentationslinie. Also das glaube ich erstens nicht und zweitens wäre mir das jetzt nicht so wichtig, wie quasi treu der gegenüber der Bundesrepublik ist. Aber aus antifaschistischer Sicht oder aus kritischer Perspektive würde ich halt sagen, er wertet natürlich auch ein Regime auf, was halt weiterhin einen Angriffskrieg gegen ein Nachbarland führt. Er normalisiert da sozusagen halt dieses Regime. Also natürlich auch quasi, was einen Angriffskrieg führt, aber was zum Beispiel auch die Diktatur in Weißrussland unterstützt oder in Belarus unterstützt oder was verantwortlich ist für die Verfolgung von Oppositionellen oder queeren Personen in Russland selber und so weiter. Also das ist natürlich so, dass man da quasi halt von ihm, also da gibt es keine Kritik, warum auch. Und er begründet das halt so, ja, er ist jetzt der halt irgendwie für gute Kontakte sorgt und der versucht halt da wieder die Versorgung mit billigem Erdöl quasi anzustoßen oder wieder einzuführen, die ja unterbrochen ist durch die Sanktionierung des russischen Regimes. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass ihm das gar nicht schadet, sondern dass das auch in Teilen der Bevölkerung durchaus verfängt. Also dass da halt der Unmut über die hohen Benzinpreise, falls es überhaupt Leute so großartig mitbekommen, dass er da in St. Petersburg war und sich mit dem Gazprom-Chef getroffen hat, also in der AfD-nahen Kreisen, wird das schon irgendwie so, ja, okay, der ist der dafür sorgt, dass wir halt diese Sanktionspolitik wieder verlassen oder verlassen könnten, wenn es eine AfD-Regierung gibt. Und das schadet ihm jetzt sicherlich nicht. Also da sind dagegen, glaube ich, die meisten Leute innerhalb von der AfD und AfD-nahen Kreisen d'accord mit.
Und nicht AfD-nahe Kreisen?
Also da gibt's Manchmal wird ja gesagt, es gibt so ein bisschen da auch so eine Ost-West-Spaltung, also dass in Ostdeutschland viele Leute das an sich gut finden, wenn es so sehr russlandnahe Kontakte gibt, und dass es in Westdeutschland dann doch auch einen Fremden gibt, weil es da halt auch innerhalb von der konservativen Rechten eigentlich eher so eine pro-atlantische Ausrichtung gibt. Da kann sein, dass da auch Leute so quasi damit fremdeln, aber das weiß ich auch nicht, wie da halt sozusagen die Einstellungen genau verteilt sind. Wo er sicherlich auch nochmal von Teilen Zuspruch erfährt, ist bei SpätaussiedlerInnen. Da ist die AfD, wird häufig überproportional gewählt, aber um nicht falsch verstanden zu werden, nicht auf gar keinen Fall ist es so, dass irgendwie so alle SpätaussiedlerInnen quasi halt die AfD gut finden oder Putin oder so, aber es gibt da halt eben halt auch Tendenzen von manchen, und da gibt es sicherlich auch Leute, die das gut finden. So. Also weil die zum Teil auch die russische Staatspropaganda weiterhin zu Hause rezipieren und da halt beeinflusst sind entsprechend.
In my face, but he ain't my friend. That's his jive to drink up all of my gin. And when he gets drunk on the Zoom, he tells my gal to meet him down at the Dirty Spoon.
Der Mord am 19-jährigen Noam in Metz. Queerfeindlichkeit tötet an der Mosel. Es dauerte Tage, bis die Medien in Frankreich über den Fall berichteten. In den frühen Morgenstunden des 30. Mai ereignete sich auf dem Place de la République in Metz ein letztlich tödlicher Übergriff. Zwei Opfer des von drei stark alkoholisierten Männern verübten Angriffs wurden medizinisch versorgt. Noam starb am 2. Juni an den Folgen seiner Verletzungen. Der Verein Stop Homophobie informierte bereits am Tag nach dem offenbar queerfeindlich motivierten Tat in der Moselmetropole. Laut Zeugen des Angriffs befand sich Noam mit Freunden auf dem Heimweg von einer Feier. Die drei filmten einander. Sie gerieten in einen Disput mit einer Gruppe von drei Personen, die sie aufforderten, Videos zu löschen und schließlich Noams Telefon zu Boden warfen. Wenig später kehrte die Gruppe zurück und griff die Gruppe um Noam mit Tritten und Schlägen an. Dabei seien unter anderem Beleidigungen wie Sales PDs, also Drecksschwule, gerufen worden. Der bereits am Boden liegende Noam sei noch mehrfach getreten worden. Fälschlicherweise berichteten lokale Medien erst Tage später über eine angebliche Straßenschlägerei, der Noam zum Opfer gefallen sei. Doch die Überlebenden der Attacke bezeugen einen völlig einseitigen Angriff durch die andere Gruppe. Die Behörden erklärten, ein politisches Motiv sei zunächst nicht Gegenstand der Ermittlungen. Von drei festgenommenen Personen verbleiben aktuell zwei in Untersuchungshaft. Die eingangs auf versuchten gemeinschaftlichen Totschlag lautenden Ermittlungen wurden, nachdem Noam nach 72 Stunden im Koma verstarb, ausgeweitet. Vereine wie Stop Homophobie und Couleurs Gays riefen für den Abend des 2. Juni zu einer Gedenkveranstaltung in Metz auf. Rund 200 Menschen beteiligten sich an der Versammlung. Zwischen Trauer und Wut erklärt ein Demonstrant am Rande der Kundgebung, wäre Noam ein Faschist gewesen, hätte es vermutlich eine Schweigeminute in der Nationalversammlung gegeben. Der Fall zu Beginn des Pride-Monats trübt die Stimmung für Angehörige und UnterstützerInnen nicht heteronormativer Gemeinschaften. Weltweit demonstrieren Mitglieder der queeren Community im Juni und darüber hinaus für ihre Rechte. Ausgangspunkt dieser Bewegung, zu der in manchen Städten Zehntausende mobilisiert werden, war die schwulenfeindliche Stürmung des Stonewall Inn durch die New Yorker Polizei im Juni 1969. In Metz beginnt die diesjährige Pride am Samstag, den 13. Juni um 13 Uhr auf der Esplanade. Nach wie vor fallen Putins Raketen und Drohnen auf die Ukraine und es werden immer mehr. Die ukrainische Zivilgesellschaft hält mit verschiedenen Projekten dagegen und bekommt dazu Unterstützung unter anderem auch aus Freiburg. Der Verein Ukraine Hilfe Direkt startet nun bald schon den 9. Hilfskonvoi in die Ukraine. Die Hilfe ist nicht nur umfangreicher, sondern auch vielfältiger geworden. Im Gespräch mit Radio Dreieckland berichtet Didi Dietmar Klausmann über Projekte und die Zusammenarbeit vor Ort. Didi gehört zu den Leuten, die Geschichte halt nicht einfach geschehen lassen.
Ich begrüße ja gleich mal den Didi Klausmann.
Grüß dich, Jan.
Von Ukraine Hilfe Direkt, einem Freiburger Verein, der Ukraine hilft, und wir wollen das heute ein bisschen darstellen, weil ja auch da Aktionen anstehen. Kommen wir später vielleicht noch dazu.
Jupp.
Womit beginnen wir? Vielleicht diese Katharina Terechowa in Kiew von Charity Fund District 1. Die stellen Wohnraum wieder her. Sehe ich das richtig?
Genau, mit der Katharina sind wir jetzt schon seit über 3 Jahren in Kontakt. Sie lebt in Kiew und sie ist sehr aktiv mit sehr vielen jungen Menschen. Und wenn wir jetzt wieder gerade gesehen haben, diese Drohnen und Raketen, die Häuser und Wohnraum zerstören, an Angriff auf die zivile Bevölkerung in Kiew, nachdem dann die Feuerwehr und die Rettungskräfte gegangen sind, kommt Katharina mit ihren Teams. Sie machen sauber, sie machen die Scherben weg und setzen zum Beispiel Spanplatten rein, wo Fenster waren, und sie sorgt dafür, dass zerstörter Wohnraum so weit wieder hergestellt wird, dass sich dort wieder Menschen aufhalten können.
Und ihr unterstützt diese Arbeit?
Wir unterstützen diese Arbeit. Wir haben der Katharina auch schon ein paar tausend Euro gespendet. Sie kauft damit Baumaterial und so weiter. Und wir verfolgen das auch über ihre Post im Facebook. Und wir sind da auch eng in Kontakt. Und ja, es ist spannend mit anzusehen, wie engagiert diese Menschen dort sind und sich nicht rumkriegen lassen mit Putins Angriff auf die Zivilbevölkerung.
Also dass sie machen das wieder bewohnbar, was bewohnbar ist, und stellen auch fest, wo sich das lohnt und wo es sich halt nicht mal lohnt.
Genau, so ist es.
Jetzt eine andere sehr wichtige Geschichte sind diese Notstromaggregate. Man hat es ja im letzten Winter gesehen, als die Ukraine stark angegriffen wurde, auch Energieversorgung und vor allen Dingen auch Fernwärme bei Temperaturen dauerhaft unter minus 20 Grad. Aber Notstromaggregate braucht es eigentlich immer im Sommer ja auch, weil auch da die Strominfrastruktur angegriffen wird. Und auch da habt ihr was vor?
Genau, das hat mich im letzten Winter, mich persönlich sehr betroffen gemacht, die Menschen bei minus 20 Grad und dann diese Wärmezelte vor den Häusern. Wir hatten da auch schon Notstromaggregate gesammelt und auch schon hingebracht. Und jetzt in Vorbereitung zu dem 9. Hilfskonvoi habe ich einfach Telefon in die Hand genommen und die Firma Feser GmbH in Vogtsburg angerufen. Und das war sensationell. Der Herr Feser hat gesagt, ich bin dabei, wir machen da mit. Ja. Und er hat gesagt, pass auf, alles, was ihr spendet, verdoppel ich. Und im Moment sieht es so aus, dass wir 7 sehr große Notstromaggregate zusammenkriegen mit 7 kW 380 Volt Wechselstrom. Und die werden wir mit dem 9. Hilfskonvoi dann in die Ukraine bringen.
Wir wollten jetzt das Interview fortsetzen mit einem Gespräch über den nächsten Hilfskonvoi, der jetzt schon sehr bald ansteht.
Einen neuen Hilfskonvoi und jetzt ganz konkret am Samstag sind wir am 6.6. Ganztag vor Ort, E-Center Kohler in Zähringen oder am 13.6. auch ein Samstag am Hiebers Frisches Center Bad Krozing. Da könnt ihr gerne vorbeikommen auf unserer Homepage www.help-ukraine-direkt-mit-c-geschrieben.de haben einen Flyer eingestellt. Da seht ihr, was wir brauchen. Und da freuen wir uns auf eure Unterstützung. Kommt einfach vorbei. Unterstützt werden wir diesmal auch von verschiedenen Schulen aus Ettenheim, in Freiburg und in Bingen. Und auch die VAG unterstützt. Wir wollen mit 3 Fahrzeugen fahren. Wir sind 6 Fahrer. Und werden diesmal als Besonderheit einen Tag länger in der Ukraine verbleiben. Wir möchten mit den Kindern in Mukatschewo ein kleines Fußballturnier machen, um auch mit den Kindern ein bisschen in Kontakt zu kommen.
Das ist ein Ort, wo ihr regelmäßig hinfahrt in der Ukraine.
Genau, das ist ein Ort, wo wir regelmäßig hinfahren. Wir haben auch zu diesen Kindern schon tolle Beziehungen aufgebaut. Mit Sicherheit werden wieder von der Grundschule Bingen Bilder gemalt, die wir dann dort an die Kinder geben. Und wahrscheinlich kriegen wir wieder Bilder und Botschaften von den Kindern aus Mukatschewo mit für die Freiburger Kinder. Das finde ich immer ein sehr toller Austausch. Und das hat sich auch emotional bewährt, dass die Kinder, die uns von den Schulen uns unterstützen, da auch einen konkreten Bezug dazu kriegen. Wir werden dann eine Nacht im Flüchtlingsheim in Berezinka verweilen und dort wollen wir eine Großfamilie treffen. Wir haben auch einen Übersetzer. Wir wollen die Leute kennenlernen, ein kleines Interview machen und am Tag danach fahren wir nach Uschkrut, das ist eine Grenzstadt an der Slowakei, eine wunderschöne Universitätsstadt. Dort werden wir auf dem Weg auch nochmal eine Großfamilie treffen und auch mit denen in Kontakt kommen. Und in Uschkrut verspreche ich mir auch mit jungen Leuten, Studenten in Kontakt zu kommen. Der Hintergrund ist der, wir wollen einen Podcast machen und wenn wir genug Material zusammenkriegen, auch ein kleines Filmchen. Und ich freue mich auch auf die Begleitung. Einer unserer Fahrer ist ein ehemaliger Hörfunkjournalist aus dem Südwestrundfunk und der begleitet uns. Das ist also jetzt ganz konkret der Hilfskonvoi. Und nochmal zu den Notstromaggregaten.
Genau, vielleicht. Darauf wollte ich noch.
Also das ist eine ganz tolle Sache. Wir haben jetzt ungefähr 3.500 eingenommen. Wir brauchen also noch ein bisschen, circa 2.500. Und ihr könnt gerne Geld spenden. Wir schreiben euch auch eine Spendenquittung aus. Unser Ziel ist es, dass wir 6.000 Euro dafür einnehmen. Und wenn wir dann eben, wenn da die Firma Feser das verdoppelt, dann hätten wir diese 7 Notstromaggregate zusammen. Und das wäre eine tolle Sache. Damit könnt ihr echt was Konkretes tun. Also zusammengefasst, entweder ihr kommt zu den Märkten vorbei und bringt uns Material oder ihr unterstützt uns mit Geldspenden. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Wir setzen das für euch.
Bei den Stromaggregaten hast du erzählt, dass eines auch für eine mobile klinische Station sein soll.
Genau, also die Adressaten für diese voraussichtlich 7 Notstromaggregate werden also nicht nur in Kiew oder wir kommen nachher noch zu Kharkiv und Ruslana sein, sondern ein Notstromaggregat wird voraussichtlich an ein mobiles Hospital, also das muss man sich so vorstellen, das ist von Ärzten und, na, wie soll ich sagen, Pflegern mobil. Die sind an der Front, dort können sofort Zivile oder militärische Opfer, Verletzte versorgt werden. Und dieses mobile Hospital geht natürlich mit, wo sich eben die Not hin bewegt. Und das macht für mich natürlich auch Sinn und es erweckt bei mir das Gefühl, dass wir auch mit diesen Notstromaggregaten auch direkt Menschenleben helfen und retten können.
Ja, die Zustände sind ja eigentlich unglaublich, wenn man sich denkt, dass Leute nicht richtig operiert werden können bei schlechtem Licht und so weiter. Vielleicht noch ein Nachtrag in Mukachevo, wenn ich es jetzt richtig
Mukachevo, ja.
Mukachevo. Da unterstützt ihr nicht das erste Mal ein Waisenhaus und Flüchtlinge.
Genau, also in Mukachevo, das Waisenhaus, da fahren wir jetzt eben auch zum 9. Mal hin, genauso wie zu dem Flüchtlingsheim in Berezinka. Dort haben wir natürlich jetzt auch Beziehungen aufgebaut. Da Kinder werden erwachsen. Einer, ich glaube Daniel heißt der, der ist jetzt eben in Uschkut und wird studieren. Neue Kinder kommen dazu. Das Kind auf unseren Flyer, der kleine Junge mit dem Spielzeug, das habe ich letzten November fotografiert. Das ist der Neuzugang gewesen. Ja, also es sind immer so um die 16, 18 Kinder dort in Obhut.
Wir kommen jetzt zum dritten Teil des Gesprächs über die Hilfsaktion für die Ukraine. Wir wollten weitermachen mit eurem Projekt in Charkiw. Ihr reist ja irgendwie so ziemlich quer durch die Ukraine.
Nee, wir bleiben immer in dem Dreiländereck Ungarn, Slowakei. Dort fahren wir hin, eben Mukachevo und Berezinka. Aber wir beliefern unter anderem eben die Katharina in Kiew oder jetzt die Ruslana Korina bei Kharkiv. Das ist eine Wohltätigkeitsorganisation, Herz of the Unbreakable, also die ungebrochenen Herzen, eine Foundation. Eine Organisation, die uns auch hilft mit den Zollpapieren. Die brauchen wir, weil die dort registriert sind als eingetragene Hilfsorganisation. Und wir haben auch persönliche Kontakte dorthin. Einer unserer Mitglieder war eben dort in der Nähe Staatsanwalt und wir haben da dann besonderen Draht. Es sind im Prinzip drei Projekte, die wir dort mit Ruslana zusammen unterstützen. Zum einen hat die Ruslana, ist es nicht so weit weg von der Front. Sie fährt praktisch mit ihrem Transporter hin zu Menschen, die wollen nicht mehr evakuiert werden. Die sind ihr Leben dann lang aufgewachsen und wohnen zum Teil in ihren zerstörten Häusern. Und sie beliefert diese Menschen mit Hilfsgütern. Und Teil unserer Hilfsgüter wird sie auch bekommen. Das ist unglaublich emotional, wenn man das sieht, wie sie dann dort diese Menschen unterstützt. Ein zweites Projekt, was wir mitgemacht haben, das Zentralkrankenhaus. Ich hoffe, ich kann den Namen richtig aussprechen. Sasnovatschnja. Das ist ein Krankenhaus, was für ungefähr 24.000 Bürger zuständig ist. Und dort hatten wir mitbekommen durch den ganzen Stromausfall, wie sie gerade in der Kinderabteilung mit Handylicht und Taschenlampen mehr oder weniger die Kinder versorgen, hier nähen, dort verarzten. Und wir haben dann dort eben Notstromaggregate und Powerstation hingeliefert. Und das könnt ihr auf unserer Homepage sehen. Da haben wir drei kleine Filme eingestellt und könnt sehen, wie da eure Spenden, die ihr uns gibt, angekommen sind. Wir haben inzwischen auch zwei Kinderzimmer renovieren lassen, sodass praktisch Mutter und Kind dort gemeinsam zusammen sind und versorgt werden können. Dann haben wir noch ein Großprojekt, die Sonderschule Lysorkia, befindet sich im Dorf Lysahora im Oblast Mykolaiv. Also das muss ich so vorstellen, Kharkiv Richtung Odessa in diese Richtung und dort die Sonderschule. Es sind 142 Kinder, die sind natürlich gehandicapt, Sprachstörungen, Autismus und Entwicklungsstörungen. Und diese Kinder brauchen eine besondere Obhut und Versorgung. Und jetzt ist im Winter deren Wassertank geplatzt. Also die Wasserversorgung ist kaputt gegangen und auch kein Strom. Und wir sind gerade dabei, das mit zu organisieren, dass wir dort die Wasserversorgung und auch eine Photovoltaikanlage mit 30 kW dort installieren wollen. Und bereiten soweit alles vor. Allein für dieses Projekt werden ca. 20.000 Euro gebraucht. Und da werden also auch eure Spendengelder eingesetzt. Mhm.
Also ihr nehmt es dann an. Aber mit dem Staatsanwalt schaut ihr auch so ein bisschen, also dem ehemaligen Staatsanwalt, so ein bisschen auf die Finger, dass da irgendwie nichts in private Taschen läuft in der Ukraine?
Das ist ein ganz großes Thema. Also wenn ich jetzt im Juli dort bin, ich werde für 3.000 Euro Lebensmittel dort einkaufen, weil die hier in der Ukraine günstiger sind als hier. Und ich werde praktisch das Geld direkt bei Lieferung auszahlen, sodass ich praktisch die Ware kontrollieren kann. Und alles, was wir tun und alles, was wir einsetzen, wird also von unserer Seite her mit unseren Netzwerken strengsten kontrolliert. Und da habe ich auch ein sicheres Gefühl. Also die Katharina Terekova in Kiew oder auch die Ruslana Korina in Kharkiv, die sind da integer. Und trotzdem werden wir immer wieder drauf schauen. Und ich bin mir sicher, dass wir dort kein Problem haben mit Korruption, weil das ist ja das Schlimmste, was es gibt, wenn andere Leute Geld nehmen. Also unser Verein ist auch bekannt, Hilfe, Hilfe direkt, die ankommt. Ja, und das ist auch unser Markenzeichen. Und da vertrauen uns viele Spender. Und das zu Recht. Wir sorgen dafür.
Jetzt sind wir mit den Projekten ganz durch. Du hattest relativ viel.
Genau, wir hatten jetzt den Konvoi und Kiew und Kharkiv angesprochen und die Notstromaggregate. Wir werden nach der Rückkehr von unserem Konvoi natürlich einen Reisebericht auf unserer Homepage erstellen und euch wieder genau zeigen, was wir da erlebt haben, wo die Spenden angekommen sind. Und wir werden dann einen Schwerpunkt setzen auf eben diese Sonderschule, die wir da erwähnt haben, und das Zentralkrankenhaus. Und ihr könnt uns jederzeit auch folgen auf der Homepage, weil wir da immer wieder neue Informationen aktuell einstellen.
Vielleicht kannst du noch ein paar Worte zu eurem Hilfsverein sagen, Ukraine-Hilfe direkt.
Ja, entstanden sind wir vor über 3 Jahren und wir hatten dann dank Seinslädel in Freiburg mit dem Geschäftsführer Volker Höhlein das Glück gehabt, dass er uns supportet hat. Wir konnten also über seine Organisation uns sammeln und Erfahrungen sammeln und uns aufstellen. Er hat uns unterstützt, hat uns auch ein Spendenkonto zur Verfügung gestellt. Und genau vor ungefähr 1 Jahr haben wir uns dann selber als Verein gegründet. Wir sind jetzt also ein anerkannter gemeinnütziger Verein und haben uns sozusagen emanzipiert vom Einslädle. Aber wir arbeiten natürlich mit dem Einslädle und anderen Organisationen Hand in Hand, weil wir haben ja die gleiche Zielgruppe. Die Menschen in der Ukraine. Unser Verein ist es auch ein bisschen gewachsen. Wir sind inzwischen 10 Mitglieder und wir möchten natürlich noch weitere Leute gerne mit an Bord nehmen, die mit uns zusammen was Gutes organisieren wollen. Könnt ihr euch jederzeit melden über die Homepage, Kontakt aufnehmen und weil wir haben ja noch ein paar gute Ideen, die wir dann noch umsetzen möchten.
Dann möchte ich dich zum Schluss nochmal fragen, wie eigentlich so alles angefangen hat. Also jetzt nicht unbedingt das vor einem Jahr. Also wie kommt man darauf? Ich meine, man sieht ja vielleicht im Fernsehen oder sonst wo die Bilder aus der Ukraine und weiß, dass da Krieg ist. Aber wie geht dann der Sprung los, dass man sich sagt, oh, könnte ich da irgendwie vielleicht Hilfsorganisationen gründen oder einen Hilfskonvoi losfahren lassen? Wie kommst du da drauf?
Also ich war richtig schockiert über den Angriffskrieg von Putin. Ich kann das nicht nachvollziehen, wie ein Land, was frei gewählt, demokratisch sich eine Verfassung gegeben hat und sich emanzipiert hat und sich orientiert nach Europa und dann Putin behauptet, Selenskyj wäre Nazi. Also es ist ein völliger Schwachsinn. Ich konnte das nicht nachvollziehen und dann sehe ich natürlich diese Kriegsverbrechen, die entführten Kinder etc. etc. Und da war das für mich ein Akt der Menschlichkeit, aktiv zu werden. Und so habe ich angefangen im Rieselfeld. Da gab es eine große Sammelaktion und über diese Sammelaktion lernt man Menschen kennen. Und dann wurden Fahrer gesucht, die in die Ukraine fahren. Und da bin ich dann das erste Mal mitgefahren. Und da lernt man neue Leute kennen. Und für mich als jetziger Rentner ist es eine Wohltat, seine Erfahrung. Ich war ja mal Veranstalter, Blumande. Ich weiß, wie man Konzerte veranstaltet. Ich weiß, wie man Dinge organisiert, also auch Hilfskonvois organisiert. Und da bin ich froh, dass ich da jetzt was gefunden habe, wo ich mich mit vielen anderen ehrenamtlichen Menschen zusammentun kann und konkrete Hilfe leisten kann.
Soweit Didi Klausmann über den 9. Freiburger Hilfskonvoi in die Ukraine. Und weitere Informationen zum Verein und seiner aktuellen Arbeit findet ihr verlinkt bei diesem Beitrag auf unserer Webseite rdl.de. Und hier geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland zu Ende am 8. Juni 2026 und am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Yo, 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 yo. Wir werden cool.